herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Der Podcast Lebe selbstvoll ist für jeden geeignet, der sich mit dem Thema Krebs näher beschäftigt. Wir sprechen hier über die Erfahrungen, die einzelne Frauen gemacht haben, über Sorgen und Nöte, über finanzielle Herausforderungen, Partnerschaft und Möglichkeiten, die das Leben mit der Diagnose ein wenig leichter machen. Heute geht es um das Thema Darmkrebs und ich spreche mit einer Betroffenen, die schon mehrmals für mein Fotoprojekt Schön und Stark vor meiner Kamera stand. Auf die Frage, was es für sie bedeutet, an Krebs erkrankt zu sein, antwortete sie: Es bedeutet, sich mit sich selbst, dem eigenen Körper und der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Entweder auf ein neues, sodass bisherige scheinbare Makel völlig unwichtig werden. Oder mir zum ersten Mal im Leben die Frage zu stellen, was von mir bleibt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Simone, die im Alter von 46 Jahren an Darmkrebs erkrankte. Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das wissen viele nicht, da man ihn nach außen hin nicht so sehr sieht wie zum Beispiel Brustkrebs. Dennoch erkranken jährlich ca. 26.000 Frauen daran. Liebe Simone, als du die Diagnose erhalten hast, wie war dein Leben zu der Zeit?
Zu dem Zeitpunkt war ich gerade dabei, eine zweite Karriere zu starten. Ich habe mit Anfang 40 nochmal ein Abendstudium gemacht, hatte das dann abgeschlossen und war gerade dabei, als Abteilungsleiterin in einem mittelständischen Unternehmen Fuß zu fassen. Ja, hatte dann aufgrund von Stress, wie ich dachte, ein bisschen Magen-Darm-Grummeln. Und ich dachte, meine Colitis ulcerosa, die vor gefühlt einem halben Leben diagnostiziert wurde, ja, randaliert halt gerade ein bisschen. Ist halt so bei Stress. Ja, meine Hausärztin fragte mich, wann ich das letzte Mal bei der Darmspiegelung war. Die Antwort, sagte was von, ist zu lange her. Also bin ich zur Darmspiegelung gegangen. Mhm. Und von da an nahm das Leben eine ganz andere Wendung.
Du sagst, du hast also viel Stress gehabt. Wie hat sich denn das geäußert? Also hast du Verdauungsschwierigkeiten gehabt? Oder wie seid ihr überhaupt auf die Darmspiegelung gekommen?
Naja, die Colitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Darmkrankheit, die sowieso einen, sagen wir mal, hyperaktiven Darm zur Folge hat. Das heißt, so Bauchbrummeln und häufige Stuhlgänge sind da an der Tagesordnung. Ich war allerdings mit einem entsprechenden Präparat gut eingestellt, so dass ich das für mich unter normalen Umständen im handelbaren Rahmen hielt. Und in dem Fall war es jetzt halt so, dass ich häufiger Bauchkrummeln hatte und eben halt auch vermehrte Stuhlgänge mit, sagen wir mal, ungeformten Stuhlgang zur Folge hatte. Und normalerweise soll man mit einer chronisch entzündlichen Darmkrankheit in einem sehr engen Zeitfenster zur Darmspiegelung gehen, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Ja, wie ich sagte, Studium und beginnende Karriere haben es dann, wie bei vielen Menschen, dazu gebracht, dass ich es hab schleifen lassen. Die Darmspiegelung war halt zu lange her, um es alles im sehr, sehr frühen Stadium zu entdecken. Ja, und die Ärztin meinte halt einfach, man kann Stress haben und einfach so Durchfälle oder aber es kann auch die chronisch entzündliche Darmkrankheit sein. Deswegen kam sie auf die Darmspiegelung und meinte dann, ja, gucken Sie doch mal nach. Wenn dies ist, dann ist es ein Fall für einen Gastroenterologen.
Naja. Und dann warst du also bei der Darmspiegelung und wusstest du, also viele Frauen, die zu mir ins Studio kommen, die erzählen mir, die haben sozusagen, naja, die meisten haben natürlich Brustkrebs, aber die ertasten den Knoten und wissen instinktiv, um was es sich handelt. War das bei dir auch so, als du dann den Termin bei der Darmspiegelung hattest?
Nö, absolut nicht. Also ich hatte die Darmspiegelung und bis das der Arzt mir sagte, also da ist was da nicht hingehört, habe ich nichts geahnt. Also ich habe es halt für eine Stressreaktion von der Colitis gehalten.
Wie lange hat das gedauert, bis du die Diagnose erhalten hast?
Ich habe die Verdachtsdiagnose direkt am Ende der Darmspiegelung erhalten.
Oh,
also das
okay.
ist ein sehr, das, ja, das ist ein sehr erfahrener Gastroenterologe, der allerdings dann auch sich erstmal so ein bisschen schwammig ausdrückte. Ja, da ist was, was da nicht hingehört und dann müssen wir mal gucken. Das war eh so alles ein bisschen schwammig in dem Moment. Ja, da ist was, was da nicht hingehört. Ja, das kann auch eine Zyste sein. Mhm. Ne? Ich so, entschuldigen Sie bitte, reden wir jetzt von Krebs oder von was? Und er so, ja, natürlich reden wir von Krebs. Das war so der Punkt von, ja, schön, dass ich nochmal nachgefragt habe, ich jetzt aus Ihren Äußerungen nicht herausgezogen, so konkret. War schon der Punkt von, ja, irgendwie ab dem Moment war ich so ein bisschen fremdgesteuert.
Mhm.
Er hat es dann natürlich nochmal, er hatte Proben genommen unter der Untersuchung, hat das Ganze dann nochmal natürlich vom Facharzt nochmal kontrollieren lassen, also halt Gewebekontrolle, alles nochmal gegenprüfen. Das hat dann nochmal so eine knappe Woche gedauert, bis dass ich dann wirklich die endgültige, ja, es ist so und es ist die und die Art von Darmkrebs bekommen habe. Ja, aber da hat die Maschine schon angefangen gehabt zu rattern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dann ging das ja alles relativ schnell.
Mhm.
Mit Darmkrebs ist man ja nicht irgendwie in einem Brustzentrum angebunden, sondern wenn man als Frau an Darmkrebs erkrankt ist, und das sind ja viele, dann ist man zusammengewürfelt auch mit vielen Männern in der Behandlung, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich hatte hauptsächlich Ärzte, die mich behandelt haben.
Mhm.
Aber ich habe nicht wirklich, also ich bin von meinem Gastroenterologen, das ist ein niedergelassener Arzt, der hat mich dann gleich an einen Kollegen von ihm in einem, sagen wir mal, großen Lehrkrankenhaus in Berlin überwiesen.
Mhm.
Nach dem Motto, zur Weiterbehandlung gucken Sie sich das mal an. Und von da an hatte ich mit den Ärzten zu tun, aber kaum andere Darmkrebspatienten getroffen. Also ich kam mir da ziemlich alleine vor, so nach dem Motto, ja, ich intellektuell weiß ich, dass ich nicht die einzige Patientin sein kann, aber wo sind denn die anderen?
Das heißt, du wurdest als Patientin da schon irgendwie auch so ein Stück weit alleingelassen. Das ist nicht so, wie wenn jetzt eine Frau die Brustkrebsdiagnose kriegt und dann natürlich ja mit vielen anderen Patientinnen zusammen ist. Du hattest mir mal gesagt, das ist aber schon eine Weile her, dass du dich als Darmkrebspatientin irgendwie gefühlt hast, als Krebspatientin zweiter Wahl. Erzähl mal, wie kommst du darauf?
Naja, wenn man als Frau sagt, ich habe Krebs, gehen die Blicke erstmal so von den Augen, eine Etage tiefer, ins Dekolleté. Wenn das Dekolleté noch vorhanden ist, gucken einen die Menschen an so, ja, wie du hast Krebs. Ja, kein Brustkrebs, ich habe Darmkrebs. Ach so. Und sämtliche Selbsthilfegruppen, die ich persönlich gefunden hatte, waren immer für Brustkrebspatientinnen. Wo ich mir gesagt habe, ja, von der Chemotherapie und den Folgen im Umfeld wahrscheinlich ähnlich, aber irgendwie halt doch anders, weil ich von außen mich ja nicht so verändere, wie im schlimmsten Fall eine Frau mit einer mastektomierten Brust.
Hm.
Ich habe halt in Anführungsstrichen nur einen künstlichen Darmausgang gehabt für ein halbes Jahr. Also ich hatte halt einfach einen Beutel am Bauch. Den hast du nicht gesehen.
Vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, dass wir wissen, wovon wir reden, weil du sagst jetzt, du hast einen Beutel am Bauch gehabt. Wie ging das weiter, nachdem du die Diagnose erhalten hast?
Also nachdem ich die Diagnose erhalten habe, bin ich in besagtes großes Krankenhaus, in die entsprechende Abteilung. Da haben sie nochmal eine Darmspiegelung gemacht, diesmal auch mit entsprechendem Kontrastmittel. Und es wurde ein PET-CT gemacht, um den Status grundsätzlich festzustellen. Die PET-CT hat ergeben... zu dem Zeitpunkt gegeben, dass wir außer im Bauchraum keine Streuung haben, was schon mal gut war. Und die Darmspiegelung hat dann ergeben, dass sich in meinem Dickdarm zwei verschiedene Arten, also zwei Tumore unterschiedlicher Art eingenistet hatten. Dementsprechend war die Methode der Wahl die OP, und zwar die Komplettentfernung des Dickdarms. Und aus dem verbliebenen Dünndarm hat man mir ein sogenanntes Pouch kreiert. Und wieder an meinem Stuhlausgang, also am Rektum, angeschlossen. Aber damit das verheilen konnte, musste man eben vorübergehend eine Umleitung legen, einen künstlichen Darmausgang. So dass ich halt einen kleinen Anus am Bauch hatte, wo man spezielle Plastikbeutel drüber kleben musste, um eben halt, ne, der hat sich halt unkontrolliert entleert in die Tüte hinein.
Das heißt, du hast das aber dann gespürt, wenn der voll war, wie stell ich mir sowas vor? Also ich habe dich ja zu der Zeit auch fotografiert. Das heißt, ich weiß, also Fridolin heißt der, oder? Hieß dein
Fridolin hieß er, genau.
Du hattest also diesen Beutel da dran. Hast du das gemerkt, wenn, ja, also wie die Verdauung, war das noch so wie vorher, dass du wusstest, alles klar, jetzt muss ich das Ding wechseln?
Nein, es war irgendwann ein Erfahrungswert, wie viel habe ich gegessen, und es krampft halt auch so ein bisschen in der Bauchdecke, dass ich halt gemerkt habe, wenn Fridolin tief war. Aber im Großen und Ganzen war das mehr so ein Kontrollgriff, fühlt sich der Beutel jetzt voll an oder nicht, und muss ich was tun oder nicht. Und ansonsten habe ich da eben halt drauf geguckt, und wenn er voll aussah, sah halt voll aus, und dann bin ich auf die Toilette und habe den Beutel ausgeleert.
Das heißt, du konntest damit umgehen. Das war jetzt für dich, also es war eine Umstellung, aber es war handelbar.
Es war handelbar. Und ich wusste von vornherein, dass es nur eine vorübergehende Angelegenheit war. Bis eben halt das, was sie inwendig angelegt haben, abgeheilt ist und für mich gefahrlos nutzbar. Das war psychisch auf alle Fälle von Vorteil, zumal ich auf das Haftmittel von diesem Beutel allergisch reagiert habe, leider der Fridolin auch an einer ungünstigen Stelle platziert wurde, sodass der ein bisschen undicht war manchmal, also das war schon unangenehm, aber handelbar. War ja immer, sie sagt ja, von, es ist bald vorbei, es ist bald vorbei. Hoffentlich dürfen sie Operationen durchführen, denn die Rückverlegung ist ja keine überlebensnotwendige Operation gewesen.
Ach, das war zu Corona-Zeiten.
Genau. Und ich habe, währenddessen ich Fridolin hatte, habe ich dann eine adjuvante Chemotherapie bekommen. Mhm. Das war dann auch, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir uns dann kennengelernt hatten, weil mir dann halt, das war halt eine von den Chemotherapien, wo einem die Haare von ausgehen. Und dann sah ich halt auch aus wie eine Krebspatientin, wenn ich vor die Tür gegangen bin. Also kommst du als Frau mit ohne Haare irgendwo rein, ist die Diagnose schon im Raum.
Genau, dann sieht man es dir an und dann wissen alle Bescheid. Wie hast du denn die Chemotherapie vertragen? Hast du sehr drunter gelitten oder wie ging es dir zu der Zeit?
Also die habe ich sehr gut vertragen. Das war eine Chemotherapie, das war alle 3 Wochen für 3 Tage Infusion. Ich bin auch jedes Mal stationär gewesen, weil man macht das in dem Krankenhaus halt so. Hab das jetzt auch nicht großartig hinterfragt. Und die Woche von der Chemotherapie war ich relativ fertig. Aber danach ging es dann ganz gut, dass ich teilweise sogar zwischendrin wochenweise vom Homeoffice aus gearbeitet habe.
Wow, das heißt, warst gar nicht krank, sondern du hast weiterhin im Berufsleben gestanden.
Ich war dann immer für den Zeitraum krankgeschrieben. Also und dann habe ich mich wieder für eine Woche gesund schreiben lassen oder anderthalb und habe dann versucht, von zu Hause aus zu arbeiten, ja. Wow. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt versucht, für mich so viel scheinbare Normalität beizubehalten, wie eben halt so ging. Weil in meinem Kopf, das ist jetzt eine scheiß Phase, das dauert jetzt so ein halbes Jahr und dann ist wieder gut.
Und war das so?
Für 3 Monate, ja.
Das heißt, du hattest die Chemotherapie hinter dir, dann wurde dein Fridolin wieder abgebaut und erstmal war alles gut.
Ja.
Und dann?
Ja, dann bin ich halt danach in die Reha-Klinik gegangen für 3 Wochen und dann bin ich auch als arbeitsfähig wieder entlassen worden. Dann bin ich halt wieder arbeiten gegangen und habe dann einfach da auch die ersten, ja, sagen wir so, körperlich hatte ich dann keine weiteren großartigen Probleme. Aber ich habe eben festgestellt, dass dieses mal 1,5 Wochen arbeiten oder dann doch nicht arbeiten oder dann wieder arbeiten, keiner sieht mich. Ach, sie ist ja nicht da. Ist sie jetzt krank oder arbeitet sie von zu Hause aus? Hat eben auch organisatorische Probleme mit sich gebracht in der Firma. Also die Herren waren es nicht so gewohnt. Und dann war auch teilweise eben die Frage, was kann man mir zutrauen, was kann man mir zumuten? Auf der einen Seite haben sie sich gesagt, sie ist da, also ist sie arbeitsfähig, also bitte. Und auf der anderen Seite haben sie versucht, mich in Glaskasten zu stecken und mit Watte auszufüllen. Und das war halt, es war wirklich schwierig. Also ich muss sagen, der Nachgang war schwieriger als der Hauptgang.
Bist du denn immer noch in dieser Firma beschäftigt?
Ich habe noch einen ungekündigten Arbeitsvertrag mit diesem Unternehmen, ja. Das ist so die politisch korrekte Äußerung ja, zu dem Thema.
Du hast mir erzählt, dass nachdem du wieder arbeiten gegangen bist, hast du die nächste Krebsdiagnose erhalten. erzähl doch mal, wie war denn das zu der Zeit?
Genau. Naja, das war halt, musste dann alle 3 Monate zur Kontrolle. Also eben halt Blutwerte kontrollieren und halt, es gibt da so einen bestimmten Tumormarker, den wir im Auge behalten mussten und auch und es musste eine Sono gemacht werden. Das habe ich bei meinem Hausarzt machen lassen, weil der ist auch Internist und der kann das. Und dann, ja, war halt stressig auf der Arbeit und dann hatte ich 3 Tage in Folge wieder so Bauchzwicken und Krummeln und da dachte ich so, nee, das ist jetzt komisch. Bin zu meinem Hausarzt, der hat eine Sono gemacht, also bildgebendes Verfahren haben wir erstmal nichts gesehen. Aber dann hat er noch Blutwerte genommen und dann war der eine Tumormarker, den wir da hatten, überdurchschnittlich hoch. Und daraufhin sagte mein Hausarzt, so viel wie Abmarsch ins Krankenhaus. Gehen Sie mal, kontaktieren Sie bitte mal Ihren treuenden Arzt. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann bin ich nochmal ins Krankenhaus. Da haben wir dann nochmal mit deren Geräten nochmal den Blutwert kontrolliert. Nicht, dass da Messfehler vorliegen, also just double check. Aber sie sagten was von Jackpot, der Wert ist so, wie er ist. Ist okay, Frau Heinrich, in 3 Tagen Chemotherapie. Und ich so, ja, bitte, in 3 Tagen Chemotherapie.
Boah, wie hat sich denn das für dich angefühlt? Das muss dir ja den Boden oder den Füßen weggezogen haben.
Es ging eigentlich. Ach nee, warte mal, lass mich nicht lügen. Zwischenzeitlich war dann nochmal, genau, da gab es ein CT. Da haben sie festgestellt, dass diesmal der Krebs in meinem Busen wiedergekommen ist. Was spannend war, weil ich kurz vorher bei der Krebsvorsorge bei der Gynäkologin war und die hatte ihn nicht bemerkt. Dann hatte sie vom CT mal so das Bild so, da soll was sein, geguckt und meinte so, ja, jetzt wo ich weiß, wo ich gucken muss, finde ich da auch was. Also das war wirklich noch ganz, ganz klein. Dann ging es in die Mammographie und eben dann haben wir parallel ein Brustzentrum kontaktiert. Also es war so der Moment, wo ich ein bisschen zweigleisig gefahren bin. Ich hatte also einmal mein Damenteam für den Knubbel in der Brust und ich hatte mein Herrenteam im, was ich halt schon kannte. Und ja, dann hatten wir eben festgestellt, erstmal Chemotherapie. Weiß nicht, das war für mich jedes Mal so der Punkt von, ja, dann ist es so, dann machen wir das jetzt. Krass. Dann muss das jetzt. Also ich weiß nicht, ich habe da einfach funktioniert.
Ja. Und dann hast du die nächste Chemotherapie auch so gut vertragen oder war das anders?
Ja, das war wieder das gleiche Gemisch. Das habe ich wieder gut vertragen, habe aber dieses Mal, wenn ich jetzt sage, von meinem Recht auf Krankschreibung Gebrauch gemacht und habe einfach gesagt, nee Leute, muss ich mir jetzt nicht nochmal antun.
Ja.
Wir haben es versucht. Es hat, wie ich finde, nicht gut funktioniert und das macht mir jetzt persönlich nur unnützen Stress. Hab mich dann halt krank schreiben lassen.
Genau, Stress ist ja auch das, was man unbedingt vermeiden sollte.
Genau, habe ich diesmal da mal versucht.
Und war besser, ja, hat sich besser angefühlt.
Hat sich für mich schon mal soweit so viel besser angefühlt, definitiv. War dann halt so ein bisschen hin und her und vor und zurück. Wie machen wir es jetzt? Es ist ja eigentlich kein Brustkrebs. Also es gab dann auch eine Biopsie im Brustzentrum und die haben halt festgestellt, ja, es ist ihr Darmkrebs, der sich in den Busen, im Busen installiert hat. Es war dann so der Punkt von, wir sind leider nicht für sie zuständig, wir müssen sie wieder zurück an ihr Darmkrebs-Herrenteam verweisen. Fand ich nicht gut, denn ich habe zum ersten Mal festgestellt, wenn man in so einem Brustzentrum ist, ist doch irgendwie angenehmer. Das ist so ein bisschen, da wird sich mehr gekümmert. Also das war so mein Damenteam, das war, hier haben Sie die Unterlagen, wir haben Ihnen alles zusammengeheftet, haben Sie da den Termin? Ja klar, kein Problem, Frau Heinrich, rufen Sie uns an. Also die haben ja einfach, die haben mich besser aufgefangen mit diesem ganzen Scheiß. Und bei den Herren war das mehr so gefühlt, ich war eine Nummer im großen Klinikkonzern.
Wurdest du die ganze Zeit über dort behandelt?
Ich glaube, im letzten Jahr irgendwie war ich halt die ganze Zeit in diesem großen Krankenhaus. Ich habe da auch mal nachgefragt, wie es aussieht, ob wir das nicht operieren können, ob Chemotherapie wirklich sein muss. Und in meinem Kopf ist immer hängen geblieben, die Kombination von Tumoren, die Sie haben, Frau Heinrich, ist total selten. Das haben wir ganz wenig Datenlage, können wir nicht wirklich viel zu sagen. Aber wenn ich dann frage, ja, können wir es vielleicht operieren? Also das einfach so die Tumoren, die Sie gefunden haben, einfach raus. Wäre doch eine Idee. Ja, nee, also Operationen bringen nichts. Und woher wissen Sie das? Ja, das ist ein Erfahrungswert.
Oh, okay.
Entschuldigung, aber es ist doch eine ungewöhnliche Tumorkombination. Ja, aber trotzdem. Und das war so der erste Moment, wo ich mich in diesem Krankenhaus nicht mehr gut aufgehoben gefühlt habe. Ich habe halt mit dem Damenteam im Brustzentrum festgestellt, es geht auch anders, wenn man die richtige Krebsart hat. Und ja, wurde halt unzufrieden. Habe halt die Chemotherapie trotzdem weitergemacht, weil ich halt keine andere Alternative gesehen habe. Und habe halt auch gesehen, ja, die Werte, also von dem Tumormarker ging ja halt runter. Es hat ja gewirkt. Zwischenzeitlich hat dann eine Freundin von mir einen Lymphknotenkrebs bekommen und ist in einem anderen Krankenhaus in Berlin behandelt worden. Und die hat mir immer erzählt, ja, und dann ist das so und so, ja, nee, und dann gehe ich da hin und dann habe ich da meine 3 Stunden dies und dann kümmert man sich dort und dann kümmert man sich da. Und ich dachte mir so, wie, das gibt's auch außerhalb von dem Brustzentrum? Das will ich auch. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mal bei ihrer Ärztin nachfragen kann, ob die noch Patienten annimmt und ob ich mal vorstellig werden darf. Und dann bin ich da mit meinen Daten mal vorstellig geworden, so nach dem Motto, ich hätte hier gern meine Zweitmeinung. Und die Zweitmeinung von ihr war dann, ach, gucken Sie mal, ja, nö, also das kann man operieren. Das ist isoliert. Also, so wie sich mir die Datenlage darstellt, ich würde sagen, operieren wir. Und danach machen wir nochmal eine Chemotherapie und dann engmaschige Kontrolle, Frau Heinrich, wenn Sie bei mir Patientin wären. Ich so, ah, gut, ich nehme da noch ein CT mit und überlege nochmal. Ja, dann haben wir nochmal in der anderen Klinik nochmal ein CT gemacht. Hab nochmal nachgefragt, wollen wir mal ein PET-CT machen, gucken, ob noch irgendwas anderes ist. Nö, brauchen wir nicht. Wollen wir das vielleicht operieren? Nee, ist nicht Richtlinie. Ich so, können Sie mich nochmal in der Tumorkonferenz vorstellen und das nochmal diskutieren? Ja, wenn Sie unbedingt wollen. Das ist das, was bei mir angekommen ist und hängen geblieben ist. Also wahrscheinlich haben die Ärzte das ganz anders wahrgenommen, aber ist ja so. Und dann bin ich halt zu der anderen Ärztin gegangen, habe ihr die Daten hingelegt und die meinte, ja gut, den Tumor am Gesäß können wir hier bei uns im Haus operieren. Und das mit dem im Busen, sie haben gesagt, sie haben da schon ein Brustzentrum, mit dem sie zusammenarbeiten. Können wir dann da operieren und wir machen auf alle Fälle eine PET-CT, um zu schauen, ob eventuell noch was anderes da ist.
Du hast gerade gesagt, du hattest auch einen Tumor am Gesäß. Also du hast, nachdem du Darmkrebs hattest, also diesen Darmkrebs in der Brust bekommen und am Gesäß auch. Also wir sprechen hier gerade von 2 verschiedenen Tumoren, die behandelt werden sollen, sollten.
Genau. Also das Rezidiv hat sich bei mir als ein Tumor in der Brust und Tumor im Gesäß geäußert. Und in der PET-CT hat sich dann herausgestellt, dass die Lymphknoten im Brustraum auch angegriffen zu sein scheinen. Also etwas, was im ersten Krankenhaus aufgrund von PET-CT braucht man nicht, gar nicht festgestellt worden wäre.
Um Gottes Willen. Okay, erzähl weiter. Wie ging es weiter?
Ja, und dann hatten wir uns einen Plan gemacht, dass wir eben halt 2 Operationen machen. Die im Busen hat das Brustzentrum meines Vertrauens durchgeführt und die am Gesäß hat der Tumorchirurg im entsprechend neuen Krankenhaus durchgeführt. Das war dann März letzten Jahres, genau. Das eine war Anfang März, das andere war Ende März. Da war dann allerdings auch schon keine Chemotherapie mehr, weil da braucht man ja ein bisschen Pause, bis dass man das durchführen darf. Und dann im April, Mai hatte ich dann 3 oder 4 Sitzungen mit einer Cyberknife-Bestrahlung, um die Veränderungen der Lymphknoten im Brustraum eben halt zu behandeln. Nach den Operationen ist der besagte Tumormarkerwert radikal nach unten gegangen. Also da haben wir eine super Verbesserung gesehen. Dummerweise während der Strahlenbehandlung ist der Tumormarker wieder hochgegangen. Jetzt war halt einfach noch abzuklären, ist es ein Abbauprodukt? Oder ist es wirklich real? Ja, also mal wieder ins CT. Und in dem CT haben wir dann festgestellt gehabt, hochgegangen. Genau, dann haben wir Chemotherapie gemacht. Genau, weil erstmal Chemotherapie und gucken, ob die Werte funktionieren, war nicht ganz so. Dann nochmal ins CT und da haben sie dann festgestellt, dass ich ganz viele ganz kleine neue Stellen in meinem Körper habe.
Um Gottes Willen.
Also, in den Knien, in der Schulter, also an ganz vielen. Also auf diesem Bild, auf diesem PET-CT-Bild, da leuchte ich wie so ein...
Und das, obwohl du die Chemotherapie vorher hattest? Das ist ja unglaublich.
Genau. Ja, das ist, also die, das versteht auch keiner. Aber die Arbeitshypothese ist halt, wie ich sagte, ich habe 2 verschiedene Tumorarten gehabt. Und die Chemotherapie, die ich gekriegt habe, ist auf den einen sehr aggressiveren, auf den aggressiveren Tumorteil ausgerichtet gewesen. Und deswegen ist die Arbeitshypothese gewesen, dass vielleicht der andere Tumorteil sich jetzt meldet und der sich verbreitet hat. Das bildgebende Verfahren und die Blutwerte passen nicht so richtig zusammen. Also meine Onkologin guckt mich auch an und meint so, medizinisches Mysterium.
Wie hast du das denn emotional verkraftet?
Also langsam aber sicher geht's irgendwie links rein, rechts raus.
Krass, also du...
Das war dann halt auch wieder die Frage, gut, was machen wir jetzt? Ja, dann halt eine andere Chemotherapie, die jetzt auf die anderen Tumorarten an hauptsächlich ausgerichtet ist. Und die probieren wir jetzt aus. Also das ist so ein bisschen, ein gewisses Maß auch von abgestumpft, muss ich offen zugeben.
Und funktioniert denn das jetzt? Also wenn du jetzt sagst, du bist jetzt gerade mitten in der Chemotherapie, sind die Werte denn jetzt besser?
Wir haben also die Blutwerte, die ich mir so angucke, der besagte Tumormarkerwert ist trotzdem noch sehr hoch. Aber wie es jetzt aussieht mit der Bildgebung, werde ich am Freitag erfahren. Also heute ist ja Dienstag, ich war gestern Montag beim CT, also bei der Verlaufskontrolle. Und jetzt müssen wir gucken, was das bildgebende Verfahren sagt. Weil, wie gesagt, bildgebendes Verfahren und Blutwerte auch teilweise nicht ganz korrelieren.
Das heißt, dein Leben ist ja jetzt also sehr darauf auf die Krankheit ausgerichtet. Also auch wenn du sagst, du lässt das nicht so nah an dich dran. Aber im Grunde ist das ja wahrscheinlich ein Arzttermin nach dem anderen und dann die Chemotherapie in regelmäßigen Abständen. Was machst du denn zum Ausgleich nur für dich?
Ja, da diese Chemotherapie jetzt andere Nebenwirkungen hat als die erste und diesmal geht's mir auch teilweise richtig dreckig, ist es mit dem Ausgleich so ein bisschen problematisch. Also früher bin ich halt auch zum Sport gegangen oder bin draußen spazieren gegangen. Diese Chemotherapie macht leider Polyneuropathien bei Kälte. Das heißt, wenn ich die Nase rausstrecke, kribbelt meine Nase wie weggefroren. Die Jahreszeit ist gerade für mich nicht ganz angenehm. Also ich sitze zu Hause und versuche, das Internet leer zu gucken.
Oh, krass. Hast du denn Kontakt zu anderen Frauen oder anderen Patienten, die an der gleichen Krebsart erkrankt sind wie du?
Nee, leider nein. Also ich hatte zwischendrin immer wieder mal den Vorsatz, mich zu kümmern. Aber dann ist es auch ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss gerade selber klarkommen und jetzt bin ich müde. Und dann gescheitert. Also es ist halt, das Fatigue-Syndrom ist auch eine Nebenwirkung davon. Also ich nehme halt diesmal auch Übelkeiten mit, kribbelt alles. Also ich kann teilweise noch nicht mal in den Kühlschrank greifen, ohne dass meine Hände anfangen zu kribbeln.
Gibt's da irgendwie Medikamente gegen die Nebenwirkung oder hast du es vielleicht auch mal versucht mit Naturheilkunde? Da habe ich schon viele Sachen von gehört, dass das ganz toll sein soll also zur Linderung der Nebenwirkung.
Gegen Übelkeit natürlich die klassischen Tabletten, die aber auch nicht schmecken, wo ich mir auch sage, kommen wir auch gleich wieder hoch. Ich habe es mit Ingwer und solchen Sachen versucht, also das geht dann schon. Mittlerweile habe ich fast das Gefühl, dass dieses Würgen, was ich manchmal habe, auch eher psychosomatisch bedingt ist, dass allein der Gedanke, schon wieder in die Chemotherapie zu gehen, bei mir so ein Würgereiz hervorruft. Ich gehöre nämlich zu den Patienten, die zum Beispiel, wenn Natriumchlorid über den Port gegeben wird, um den zu spülen, ich schmecke das Natriumchlorid. Das heißt, ich schmecke auch mein Chemotherapeutikum.
Oh Gott, und das Ärmste.
Das schmeckt ganz ekelig. Und das sind halt einfach so Dinger, ja, erstmal muss rauszukriegen, wo kommt der komische Geschmack im Mund her? Ah, es ist mein Chemotherapeutikum. Und ja, mit Naturheilkunde gerne. Ich habe auch da gern immer wieder mal den Ansatz gehabt, mal was zu lesen, mal was zu machen, mich mal vielleicht auch mal an eine Ernährungsberatung zu wenden. Aber das ist immer so, ja, ich kümmere mich jetzt und eine Woche darauf geht es mir wieder schlecht. Und dann schaffe ich wieder nichts. Und dann ist es immer so dieses Auf und Ab. Wenn ich es bräuchte, habe ich nicht den Antrieb, mich zu kümmern.
Na, das ist klar, das ist ja auch die Fatigue, ne? Das ist ja auch ganz, ganz typisch dafür. Fährst du denn auf Reha? Also in der Reha wird ja auch immer vielen irgendwie geholfen und werden ja neue Möglichkeiten irgendwie aufgezeigt. Hast du denn jetzt auch nochmal so einen Reha-Anspruch oder musst du erst die Chemotherapie bis zu irgendeinem Ende bringen?
Das weiß ich nicht. Also ich bin während der Krankschreibung von meiner Krankenkasse mal aufgefordert worden, einen Reha-Antrag zu schreiben, weil die mich halt gerne von ihrer Gehaltsliste runter haben wollten, weil ich ja irgendwann ins Krankengeld gefallen bin. Den Reha-Antrag habe ich gestellt, zwangsläufig. Aber wir haben halt jedes Mal festgestellt, da ich immer in Chemotherapie war, als die mich eingeladen haben, bin ich nicht reha-fähig. Ich muss da mit der Ärztin reden, ob es da nochmal eine gesonderte Form gibt, was wir machen können. Also das sind alles noch so Dinge, das muss jetzt noch geklärt werden. Wir haben jetzt halt die ersten Schwung von dieser neuen Chemotherapie jetzt hinter uns. Und ich will jetzt erstmal Freitag abwarten, was da rausgekommen ist. Denn ich denke, davon ist auch so ein bisschen abhängig, was wir wie machen können. Ob wir irgendwo mal 3 Wochen Pause machen, um mich in eine Reha zu verfrachten und meinen Körper quasi mal zu entgiften. oder was auch immer.
Naja, auch die Seele, ne? Also auch die Seele braucht das ja, wenn du die ganze Zeit jetzt hier funktionierst und die Behandlung über dich ergehen lässt, du musst dich ja auch emotional irgendwie mal davon erholen, also könnte ich mir vorstellen.
Ja, da habe ich Glück gehabt, also zwischen PET-CT-Termin und der einen Chemotherapie hatte ich da mal Pause und war 4 Wochen in Australien.
Wow, oh schön. Und das, also konntest du dich da erholen? War das erholsam und war das, das war ja sicherlich auch so ein Urlaub, wo du ja auch drauf zugefiebert hast, oder?
Absolut. Das war so der Punkt von, ist mir egal, was wir machen. Ach, übrigens, da fliege ich nach Australien. Ja, kriegen wir hin, wir planen nicht drumherum. Das war absolut ein Lebenstraum von mir. Und ja, wie das dann so ist bei Menschen, denen man nicht mehr, wo man sagt, ja, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Da versuchen die Ärzte auf jeden Fall einem dann auch da das Zeitfenster für einzuräumen. Mhm. Ich meine, 28 Tage quer durch Australien reisen, also wow. Ist anstrengend, aber auch sehr schön und ich konnte mich eigentlich auch sehr gut erholen. Und ich habe da auch ganz viel für mich mitgenommen. Mhm. Und das gab dann, da konnte ich ordentlich Kraft tanken für den jetzt restlichen Scheiß, wo ich mir auch sage, ey, Leute, ich habe bei paar 30 Grad die 10,2 Kilometer rund um Uluru geschafft. Dann schaffe ich jetzt auch die Chemotherapie.
Ja, hast du denn den tasmanischen Teufel gesehen?
Im Zoo.
Okay, na, aber du hast ihn gesehen, also, oder?
Ja, ich bin aber auch eigentlich hingeflogen, um den Platypus zu sehen.
Okay.
Den habe ich auch im Zoo gesehen, weil den in der freien Wildbahn zu finden, ist echt Glückssache. Aber das war so der Punkt von, okay, wir sind in Sydney, wir möchten, also morgen gehen wir in den Zoo, mein Schatz. Also direkt eigentlich der erste Tag, den wir komplett zur Verfügung hatten, war ich im Zoo und habe vor diesem Gehege gesessen.
Wow, schön. Hast du denn jetzt noch so ein Ziel, auf das du so, dich zuarbeitest, in Anführungszeichen, nochmal irgendwie was, wo du unbedingt noch hin möchtest und was jetzt als nächstes dein Ziel ist?
Ja, Westaustralien. Ja, Westaustralien ist der einzige Bundesstaat, den wir nicht einmal mit einem Fuß gestriffen haben. Und also mein Mann konnte vorher auch nicht viel mit Australien anfangen und er meinte, du Schatz, guck mal, Westaustralien fehlt uns noch.
Hast du schon einen Zeitplan?
25.
Ja, sehr gut. Also sind das auch die Momente oder die Ziele, die dir ja wahrscheinlich auch Kraft geben, ne? Und die sozusagen deine Gründe für das Leben sind. Weil ich glaube, man braucht immer so einen Grund für das Leben, um nicht völlig zu verzweifeln.
Also ich nenne das eine Kosten-Nutzen-Rechnung und für mich sind momentan die Kosten relativ hoch und ich hoffe, dass der Nutzen sich dann einstellt, dass ich halt nach Australien komme.
Ja, ja.
Nochmal. Und das ist so, ja, das ist das, was mich aufrecht hält, wo ich mir sage, wenn ich das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, lass uns das mit der Chemotherapie sein. Bringt ja nichts.
Ja. Oh, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen.
Ich mir auch.
Simone, wie bist du denn finanziell klargekommen in der ganzen Zeit, wo du ja jetzt krank warst? Das zieht sich ja jetzt auch schon über Jahre, wenn man so will. Und du hast ja gesagt, du hast jetzt beim zweiten Mal nicht irgendwie gearbeitet. Und die 78 Wochen sind ja sicherlich schon längst rum, oder?
Die 78 Wochen sind am 5.12. letzten Jahres ausgelaufen. Also das heißt, ich habe halt erst ganz normal mein Krankengeld bekommen, also Lohnfortzahlung, da bin ich ins Krankengeld gefallen und am 5.12.22 ist das Krankengeld dann ausgelaufen und das heißt, ich musste dann Arbeitslosengeld 1 aufgrund von Krankschreibung beantragen. Das ist bisschen anders als ein Arbeitslosengeld 1, weil man keinen Arbeitsvertrag mehr hat. Ich habe ja immer noch den laufenden Arbeitsvertrag bei meinem Arbeitgeber. Und das ist ziemlich viel Papieraufwand gewesen, wo ich mir auch teilweise die Anträge angeguckt habe und dann stand da immer, ja, warum wurde denn Ihr Vertrag gekündigt? Nein, der Vertrag ist ja nicht gekündigt. Ich fühle mich von diesem Schreiben gerade nicht angesprochen. Ich sehe mich da nicht drin und außerdem geht gerade nicht. Da bin ich dann auch zur Brandenburgischen Krebshilfe gegangen.
Sehr gut.
Die haben hier im Nachbarort auch einmal in der Woche eine Sozialsprechstunde und eine echt bezaubernde Mitarbeiterin, die das Formular dann mit einer grandiosen Handschrift, die dieses Formular für mich ausgefüllt hat. Und dann haben wir das halt eingereicht. Ja, und dann ist es halt so der Punkt von Antrag muss genehmigt werden, muss geprüft werden, muss genehmigt werden. Bitte warten Sie, bis dass wir Ihnen sagen, dass wir Ihnen Geld geben. Zwischenzeitlich kriegt man dann so Schreiben, in denen drin steht, Ihr Antrag ist eingegangen. Ihr Antrag wird derzeit geprüft. Solange zahlen wir Ihnen kein Geld und solange wie wir Ihnen kein Geld zahlen, sind Sie nicht krankenversichert. Bitte kontaktieren Sie Ihre Krankenkasse, um Ihren Versicherungsstatus zu prüfen. Und das schreibst, das ist ein Standard, ist ein Standardtext, der automatisch immer bei Arbeitslosengeld Anträgen und Formularen unten eingesetzt wird.
Um Gottes Willen.
Und ich habe das gelesen und das war, ich war mitten in der Chemotherapie. Also das war der Moment, ich habe dieses Schreiben gelesen und habe echt einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Also es war der Punkt von, es fühlte sich an, als würde mir alles unter den Füßen weggezogen. Und ich habe einfach nur noch hier gehangen und geheult. Also das ging dann gerade gar nicht. Normalerweise bin ich eher so ein Typ, der von sowas wütend wird, aber in dem Fall nicht. Und dann habe ich so nach einer halben Stunde, wo ich dann gedacht habe, so jetzt können wir uns wieder ein bisschen sortieren, rufen wir doch mal bei der Krankenkasse an. Weil wenn einer weiß, ob ich krankenversichert bin, dann ja wohl meine Krankenkasse. Und dann habe ich bei einer Krankenkasse angerufen. Ja, Ihr Arbeitgeber hat Sie ja noch nicht abgemeldet, deswegen sind Sie noch krankenversichert. Alles gut. Ich so, ja, und warum sollte mein Arbeitgeber mich abmelden? Naja, aber wenn Sie doch jetzt Arbeitslosengeld kriegen, dann haben Sie ja keinen Arbeitsvertrag mehr. Doch, ich habe noch einen gültigen Arbeitsvertrag. Ja, gut. Aber wenn irgendwas sein sollte, wie sieht es denn mit Ihrem Mann aus? Haben Sie da, können wir da eine Familienversicherung machen? Ich so, nee, mein Mann ist privatversichert, der ist verbeamtet. Ja, dann können Sie ja noch eine freiwillige Versicherung machen. Ich so, entschuldigen Sie, ich habe Ihnen gerade gesagt, Ihr Arbeitgeber, also meine Krankenkasse, gibt mir kein Geld mehr. Und das Arbeitsamt, die Agentur für Arbeit, prüft gerade, ob sie mir Gelder gibt. Wovon soll ich mir bitte eine freiwillige Versicherung bei Ihnen leisten? Ja, es ist aber immer noch billiger, als wenn Sie alles auf Privatrezept bekämen. Weißt du, ja, gut, ich nehme es zur Kenntnis.
Oh Gott.
Aber aktuell bin ich ja noch bei Ihnen versichert. Ja, denn Ihr Arbeitgeber hat Sie ja noch nicht abgemeldet. Weißt du, ja, okay, lassen wir das jetzt so stehen. Das ist, wie gesagt, deswegen immer der Hinweis, von dem ich sage, ich habe einen ungekündigten Arbeitsvertrag. Und deswegen bin ich halt auch nicht abgemeldet worden. Und dadurch bin ich halt aufgefangen worden vom System. Aber ich habe mich sehr erschrocken, wie schnell man in unserem Land aus der Krankenversicherung rausfliegen kann.
Ja, Wahnsinn. Ich dachte eigentlich, dass der nächste Schritt dann die Erwerbsminderungsrente wäre. Das ist dann bei dir nicht der Fall, nie?
Die Erwerbsminderungsrente, also die Agentur für Arbeit hat jetzt geprüft, ob ich arbeitsfähig bin, weil dann wird ja auch noch geprüft, ob man nicht doch bis zu 3 Stunden am Tag, also 15 Stunden in der Woche, arbeiten könnte, weil dann würde man ja eine mir zumutbare Arbeit antragen und. Also die haben das Ganze geprüft und haben festgestellt, dass ich nicht arbeitsfähig bin. Dementsprechend ist meinem Arbeitslosengeldantrag dann dem stattgegeben worden. Damit war ich dann schon mal soweit so abgesichert. Und mein Fall ist dann an die Rentenversicherung weitergeleitet worden, die jetzt natürlich prüft, ob ich eine Erwerbsminderungsrente bekomme. Aber von denen habe ich auch noch nichts gehört. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern.
Aber könntest du dich im Zweifel auch wieder an die Brandenburgische Krebshilfe wenden, wenn du da Fragen hast oder Hilfe brauchst?
Auf jeden Fall.
Ja, das ist gut.
Also ich bin mit denen auch in einem engen Kontakt. Und was wir festgestellt haben, ich hatte ja noch Urlaubsanspruch generiert zwischendurch, den ich ja nicht nehmen konnte, weil ich krankgeschrieben war. Und normalerweise wären jetzt dieses Jahr 16 Tage von meinem Urlaub verfallen. Und ich habe dann einen Antrag auf Auszahlung des Urlaubs gestellt, wo alle gesagt haben, machen Sie das bloß nicht im Arbeitslosengeld, da wird Ihnen alles gekürzt. Und das ist eben halt, da haben wir festgestellt, es gibt einen ganz kleinen Twist. Und zwar, wenn man einen ungekündigten Arbeitsvertrag hat, wie ich, kann einem der Arbeitgeber Einmalzahlungen zukommen lassen, die nicht aufs Arbeitslosengeld angerechnet werden.
Das heißt, das ist dein Joker, dieser ungekündigte Arbeitsvertrag in dem Fall.
Genau. Also der hat mir erstens die Krankenversicherung erhalten und eben auch ermöglicht, dass ich meinen Urlaub auszahlen lassen durfte, ohne dass es auf das Arbeitslosengeld angerechnet wurde.
Das heißt, finanziell kommst du jetzt erstmal so klar?
Ja, also wenn ich mich wirklich komplett selber finanzieren müsste, könnte ich wahrscheinlich meinen Standard auch nur noch schwerlich halten. Und da kommt dann der Joker, ich bin verheiratet. Ja. dass wir jetzt einfach, wir haben die Steuerklassen jetzt angepasst, dass einfach dann auch am Ende des Monats vom Gehalt meines Mannes ein bisschen mehr übrig bleibt, dass wir dann da eben so weit so über die Runden kommen. Ich habe relativ viel Glück eben, wie gesagt, dadurch, dass ich gerade mit der zweiten Karriere angefangen hatte und eben eine Abteilungsleiterstelle hatte, war mein Ausgangsgehalt auch relativ gut.
Wie verträgt denn deine Partnerschaft diese ganze Krebsdiagnose und die Krebstherapie?
Also wir sind noch näher zusammengerückt als vorher.
Oh, schön, ja.
Ganz definitiv. Und ich sag mal, seit dem 20. August 2020, als ich die Diagnose bekommen habe, ist mein Mann absolut im Verwöhnmodus. Also, ja, Schatz, wenn du das haben möchtest, ja, dann wir machen es möglich. Kriegen wir irgendwie hin.
Oh, schön.
Also der ist da absolut entzückend, reizend und sowas von zuvorkommt. Ich weiß nicht, wo er es hernimmt, aber also auch wenn ich ihn nicht hätte, also da wird's mir wahrscheinlich auch psychisch ganz anders gehen.
Ja, das heißt, er fängt dich auch ein bisschen auf.
Absolut.
Schön. Liebe Simone, hast du für Frauen, die möglicherweise in einer ähnlichen Situation sind wie du, einen Tipp, wie man diese ganze emotionale Achterbahnfahrt und diese ganzen Strapazen der Therapie vielleicht ein bisschen leichter ertragen kann?
Ja, da fallen mir mehrere Sachen ein. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich schaff's ohne Psychotherapie. Also es ist schwierig, Therapieplätze zu bekommen. Speziell mit einer Krebserkrankung ist es noch schwieriger. Aber es lohnt sich unbedingt, sich da Hilfe zu suchen. Es hilft so, so viel weiter. Und im Zweifelsfall einfach an die Krebsgesellschaften wenden. Die können einem auch helfen, wenn man jetzt selber gerade den Moment hat von, ich kann nicht.
Ja.
Ich kann mich einfach nicht einsetzen. So, das ist auf alle Fälle wichtig. Und ansonsten hört auf euren Körper. Also ich habe festgestellt, wenn ich Appetit auf Erbsen hatte und dann eine Woche lang mich von Erbsen ernährt habe, hat sich das positiv auf mein Blutbild ausgewirkt zum Beispiel. Versucht auf das zu hören, was euch signalisiert wird. Und wenn ihr Bock habt, jetzt eine ganze Packung Vanilleeis zu essen, ey, dann ist es so.
Ja.
Kümmert euch um euch, soweit wie es eben geht. Nehmt euch nicht zurück. Ihr habt alles Recht der Welt, euch jetzt in euren persönlichen Mittelpunkt zu stellen. Ich sehe ein, bei Menschen mit Familie, wo noch Kinder dranhängen, ist das bestimmt schwieriger als bei mir. Ich habe keine Kinder. Ich habe den Luxus, da egozentrisch sein zu können.
Ja, ja. Ganz wichtig. Ich finde aber unabhängig von einer Krebserkrankung sollten wir als Gesellschaft viel mehr dahin kommen, auf unseren Körper zu hören und in uns hineinzuspüren. Weil ich glaube, dass das viel glücklicher macht und das Leben auch viel leichter macht.
Absolut.
Simone, gibt es noch etwas, was du gern loswerden möchtest, was wir hier nochmal ansprechen wollen?
Also ich würde halt auch einfach sagen, Mädels, auch wenn ihr keinen Brustkrebs habt, lasst euch nicht runterziehen. Im Zweifelsfall habe ich also auch festgestellt, die Brustkrebsfrauen, die akzeptieren euch trotzdem. Ihr habt die gleichen Probleme. Sprecht sie einfach an. Lasst euch nicht unterkriegen. Ihr seid es wert. Und das Leben ist im Zweifelsfall zu kurz, auf das man es nicht nutzen könnte.
Ja.
Macht's euch schön.
Super Abschlussworte, Simone. Das hast du gut gesagt. Genau. Aber grundsätzlich auch miteinander sprechen, ne? Also wir haben ja deswegen ja auch einmal im Jahr unser Foto-Event. Und da geht's ja auch genau darum, dass Frauen, die an Krebs erkrankt sind, zusammenkommen. Und da kommuniziert man irgendwie auf einer anderen Ebene, als wenn man jetzt zum Beispiel mit Ärzten spricht oder vielleicht auch mit Mitarbeitern der Krebshilfe. Sondern Patienten untereinander ist irgendwie immer noch mal anders, ne? Da kann man anders miteinander kommunizieren.
Absolut. Und das hat mir also beim letzten Treffen habe ich auch so viele Frauen kennengelernt, wo ich mir auch gedacht habe, jo, Mädels, läuft, kriegen wir hin. Also das war ja kurz bevor ich die zur PCT das Ergebnis bekommen habe, wo ich halt auch gesagt habe, ja, Mädels, super, so geht's bei euch. Ihr schafft das auch alle. Also wenn die es schaffen,
ja,
dann schaffe ich das auch. Also Netzwerken, auch wenn es schwerfällt, man ist so, so wichtig. Und was ich halt auch sagen kann, wenn ihr euch bei euren Ärzten nicht gut aufgehoben fühlt, versucht euch aufzuraffen und euch einen anderen Arzt zu suchen. Fragt andere Patientinnen. Das hat mir so, so, so weitergeholfen, dass ich jetzt dieses neue Team um mich herum habe. Ihr habt eine
Ja, finde ich auch ganz wichtig.
Ihr habt eine Behandlung verdient. Und wenn ihr der Meinung seid, ich möchte eine OP und der Arzt sagt, nee, mache ich nicht, und euch die Aussagen nicht schlüssig sind, Ihr habt das Recht auf eine Zweitmeinung. Es ist anstrengend, das weiß ich, aber holt sie euch. Mhm. Ihr müsst nicht gottergeben euch in dieses System einpressen lassen, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt.
Ja, und ich meine auch zwischenmenschlich, ne? Wenn das einfach nicht passt, Arzt und Patienten, dieses Verhältnis, dann ist es total okay, was anderes zu wählen.
Genau.
Ja.
Das ist ja genau dieses, es geht um Scheiße. Wenn man dann irgendwann festgestellt hat, ja, die Metastasen sitzen, es gibt zu viele und. Das Leben ist endlich. Unseres ist etwas früher endlich als ursprünglich geplant. Trotz und alledem haben wir das Recht, diese Zeit so gut wie möglich zu verbringen und aktiv zu gestalten.
Und vor allem auch die Verpflichtung uns selbst gegenüber, ne?
Genau. Mhm.
Liebe Simone, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich drücke dir so sehr die Daumen für dein Gespräch, was du jetzt am Freitag hast. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ich gehe davon aus. Also ich glaube, spätestens im Juni haben wir beide einen Termin.
Ja, da freue ich mich. Wie immer hoffe ich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du durch die Erfahrungen, die Simone gemacht hat, auch wertvolle Erkenntnisse für dich selbst mitnehmen konntest. Wenn du in einer ähnlichen Situation bist und du dich gerne zu dem Thema austauschen möchtest, schreibe mir gerne eine Mail an info@franziskagünterfotografie.de und ich leite das dann weiter. Oder kommentiere diese Folge auch sehr gerne bei Instagram unter @franziskagünterfotografie. Wenn du dich gern zu unserem Schön und Stark Foto-Event am 26. Juni anmelden möchtest, um dich gemeinsam in der Gruppe fotografieren zu lassen, ins Gespräch mit anderen Betroffenen kommen möchtest und du einfach nur einen wunderschönen Tag mit uns verbringen möchtest, dann kannst du dich unter schönundstark.de anmelden. Dort findest du aber auch alle Informationen rund zu unseren Einzelshootings. Bei Fragen rund um das Thema Krebs hilft dir die Deutsche Krebsgesellschaft mit ihrer Internetseite www.krebsgesellschaft.de. Dort findest du ganz viele wertvolle Tipps rund um das Thema Krebs. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, diesen Podcast weiter in die Welt zu tragen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Lebe selbstvoll, deine Franziska.